Ja. Ich möchte noch mal über Schafe sprechen und über diesen Vers aus Johannes 10. Wir haben da ja schon einige Male drüber gesprochen, zweimal, glaube ich. Einfach mehr so dieser Vers: Meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen mich, sie folgen mir. Ich lese das gleich noch mal vor. Und wir haben so über dieses Kennen, über die Beziehung, dass wir Beziehungen zu Gott haben können, dass er das möchte, in vielfältiger Form, aber in erster Linie, dass er unser Vater ist. Über diese Beziehung haben wir gesprochen. Und dann haben wir auch über das Hören gesprochen, dass wir so überlegt haben, wie können wir die Stimme Gottes, die Stimme Jesu hören, wie redet er zu uns? Wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, das muss ja auch irgendwie funktionieren, ne? Ja. So, und darüber haben wir gesprochen, aber wir haben noch nicht über das Folgen gesprochen. Das ist ja so, ich lese da jetzt mal vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, erstmal die Verse 3 und 4, oder ich beschreibe mal die Situation. Da redet Gott zu den Pharisäern, die bisher, ich sag mal, als die Hirten des Volkes Israel da waren. Und er redet über Hirten, über solche, die nicht durch die eigentliche Tür in den Schafstall gehen, sondern auf irgendeinem anderen Weg hineinkommen und die Schafe für ihre Zwecke missbrauchen. Darüber redet er. Und er stellt sich dagegen als den guten Hirten. Und man muss wissen, wie das damals so, ich meine, Israel, da gab es viel Schafzucht. Und das war oft so, dass so mehr im städtischen Bereich, da gab es so umzäunte Bereiche, wo dann Schafe hingebracht werden konnten. Und diese Schafe hatten oft dann auch ein Gatter. Diese Pferche hatten auch oft ein Gatter, ein Tor, wo dann eben jemand stand, der darauf aufpasste. Ein Türhüter. Und da konnten verschiedene Hirten ihre Schafe reinbringen. Und das Bild, was Jesus jetzt hier gebraucht, dem tut, ab Vers 3, dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm und sie kennen seine Stimme. Das ist also dieses Bild. Da kommt dann jemand zu diesem Türhüter, ein Hirte, und der ist dem Türhüter bekannt und der lässt ihn rein und der ruft seine Schafe. Und die Schafe erkennen ihn. Die übrigen nicht. Aber die Schafe, die ihn kennen, den Hirten, die folgen ihm. Und er führt sie raus auf die Weide. Das ist dieses Bild. Es gibt noch ein anderes Bild, da kommen wir gleich noch mal zu. In Vers 9, da sagt Jesus: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und das ist ein ähnliches Bild. Es gab so im Außenbereich, also mehr auf dem Land, so da gab es einfache Pferche. Und die hatten oft kein Tor. Und was machte dann der Hirte? Der legte sich selbst quasi in die Öffnung dieser Umrandung, wo die Tiere sich dann aufhielten und war quasi wie ein Tor. Und wenn jemand rein wollte oder raus wollte von den Schafen auch, dann war er da und bekam das mit. Und dann war er quasi die Tür. Das ist dieses Bild. Und das muss man auch ein bisschen verstehen, weil wenn jemand sagt, ich bin die Tür, dann ist das ja erstmal irgendwo nicht verständlich, was er damit meint. So, und über diese Verse hatten wir gesprochen. Jesus sagt das also. Die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Und vielleicht noch Vers 27, da sagt er dann, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und wir hatten darüber gesprochen, dass dieses Wort kennen, besonders hier im Vers 27, eine ganz tiefe, intensive, von mir aus auch intime Beziehung bezeichnet. Und dieses Bild ist ein Bild für die Beziehung zum Vater auch und zu Jesus. Nicht nur ein oberflächliches Kennen, sondern eine tiefe, innige Beziehung. Ja, und dann haben wir dieses Bild von der Schafherde. Können wir uns das so vorstellen? Ich habe jetzt keins mitgebracht, aber vorne ist der Hirte und er ruft seine Schafe. Die laufen ihm geordnet hinterher. Wenn er nach links geht, gehen die auch nach links. Wenn er nach rechts geht, gehen die auch nach rechts. Da sind vielleicht irgendwelche Kommandos, die die Schafe kennen, und sie folgen ihm. Sie folgen ihm. Das ist ein schönes Bild. Und wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir wissen, und das ist irgendwo logisch, sie folgen ihm, weil sie ihn kennen, weil sie Vertrauen haben zu ihm. Und so ist Aussage, die Jesus da tut, das Hören, das Kennen und das Folgen wie ein Akkord in der Musik. Ein Akkord in der Musik hat mindestens drei Töne. Ruth ist nicht da. Ja, aber mindestens drei Töne. Jeder, der Klavier spielt oder Gitarre oder so, der weiß das. Mindestens drei Töne. Und wenn einer von diesen Tönen nicht da ist, dann passt was nicht. Wenn ich also den Klang erzeugen will, das, was ich wirklich erreichen will, dann muss alles drei zusammengehen. Und so ist das hier. Das mit dem Hören, mit dem Kennen und mit dem Folgen. Hören und Kennen ohne Folgen passt nicht. Hören und Folgen ohne ihn zu kennen passt auch irgendwie nicht. Dann bin ich schnell in Gesetzlichkeit. Dieses Kennen ist so elementar wichtig in diesem Moment, dass es liegt mir den Grund für meine Nachfolge. Und da kommen wir auch gleich nochmal hin. So, und Gott möchte also, dass wir ihn kennen. Im 1. Timotheus lesen wir, dass er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder im Hosea lesen wir, das ist ein Wort an das Volk Israel, denn ich habe Gefallen an der Liebe, andere Übersetzungen sagen, an der Treue, und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ja, wenn wir das so wissen, die Opferordnung, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte, das waren Schlachtopfer, da gab es Brandopfer. Das Brandopfer, das war ein Opfer, das wurde Gott gebracht, und das Tier, das geschlachtet wurde, wurde vollkommen verbrannt. Das steht für eine besondere Hingabe. Aber die Schlachtopfer, das waren Reinigungsopfer, da gab es auch Dankopfer, da gab es Opfer zur Sühne. Diese Opferordnung diente dazu, Gerechtigkeit in erster Linie herzustellen. Den Weg frei zu machen für die Beziehung zu Gott. Also war das ja eigentlich nötig. Gott hatte es ja selbst verordnet, dass wir diese Opferordnung haben müssen, dass wir nach Gerechtigkeit trachten sollen, nach Hingabe trachten sollen. Und er sagt jetzt hier, das ist mir aber nicht so wichtig, dass ihr da stehen bleibt, sondern ich möchte, dass ihr Liebe habt zu mir, Treue habt zu mir, dass ihr nach Erkenntnis Gottes trachtet. Das ist ihm wichtiger. Und da bin ich wieder bei diesem Wort kennen. Und wenn ich das mal übertrage auf das Neue Testament, wir sind ja nicht mehr in den Zeiten der Opferordnung. Wir sind in der Zeit der Gnade durch Jesus Christus. Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht. Es ist kein Opfer mehr nötig. In Jesus finden wir Gerechtigkeit. Und jetzt möchte ich gerne an dieser Stelle zu diesem Bild zurückkommen aus Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, und später sagt er, jemand, der ihm folgt, wird ewiges Leben haben, dann hat das was mit dieser Gerechtigkeit zu tun, das wissen wir. Wenn ich mir vorstelle, hier ist eine Tür, die ist Jesus. Ich gehe da durch, in dem Moment, wo ich zu Jesus komme, ist meine Sünde weg. Ich habe Buße getan, ich habe Vergebung empfangen, ich habe Reinigung empfangen, ich habe Gerechtigkeit empfangen, ich habe Heiligung empfangen, ich bin geheiligt, ich bin ein Bürger geworden im Reiche Gottes, ich bin ein Kind Gottes geworden, ich habe alle geistlichen Segnungen im Himmelreich empfangen, die stehen mir zur Verfügung. An diesem Moment, wo ich diesen Schritt mache, durch Jesus Christus, ist alles in Ordnung. Ich bin gerecht vor meinem Gott. Ein Opfer ist nicht mehr nötig. Jesus hat es vollkommen gebracht. Und Gott sagt zum Volk Israel schon, mir ist das nicht so wichtig mit den Opfern. Ja, einerseits ist es wichtig, dass ihr Zugang zu mir habt, dass ihr zu mir kommen könnt. Aber dann, sagt er, ist es mir wichtiger, wenn ihr mich erkennt, wenn ihr nach Erkenntnis trachtet. Kennen. Und Jesus sagt, dieses Wort Ginosko verwendet er da, im Griechischen steht da Ginosko, eine tiefe, tiefe Vertrautheit zu Gott finden. Und das ist der Weg. Im Grunde sagt Gott, bleibt nicht dabei stehen. Wenn ihr errettet seid und gerecht vor mir seid, dann trachtet nach Erkenntnis. Im Johannes 17, Vers 9, glaube ich, ist es, steht sogar, oder Vers 3, wer Gott und Jesus erkennen will, der trachtet nach ewigem Leben. Es ist mehr zur Verfügung als nur gerecht sein. Ich glaube, dass viele Menschen sich einfach damit abfinden und sagen, ja, okay, und ich komme nicht mehr in die Hölle. Ja, und trotzdem ist da immer noch so eine innere Unsicherheit. Was ist, wenn ich jetzt sündige? Was ist, wenn ich jetzt falle? Oh Herr, vergib mir meine Sünden und so. Und immer wieder ist das Knierutschen da und so weiter, das Innere zumindest. Ja. Und die Ungewissheit, womöglich die Heilsgewissheit angetastet. Und Gott sagt, bleibt nicht bei dem Moment stehen, sondern trachtet nach Erkenntnis. Kommt mir nahe. Kommt mir nahe und ich nahe mich euch. Ich offenbare mich euch. Das ist mir heute Morgen wichtig, das zu sagen. Im Hebräerbrief 10, Vers 19 sagt Paulus, nee, der Schreiber des Hebräerbriefes, ist nicht sicher, ob das von Paulus ist, dass wir jetzt in Zuversicht hinzutreten können, in seine heilige Gegenwart und dass wir das tun sollen. Das machen wir ja jeden Morgen, wenn wir hier zusammen sind, ein Stück weit im Lobpreis. Das ist das für mich. Ich empfinde das so. Wir treten in die Gegenwart Gottes und in Freiheit. Aber in die Gegenwart Gottes zu treten, ihn anzubeten, der Moment da, wo er sagt, ich wohne unter dem Lobpreis meines Volkes. Ich glaube, das sind Momente, wo wir auch Offenbarung haben, wo wir uns ihm hinwenden, ihm begegnen wollen, da wird er uns auch Offenbarung schenken. Sowohl hier in der Gemeinschaft als auch im Wort. Das ist das, was ich mein Leben lang, seitdem ich mit dem Herrn gehe, erlebe. Gott offenbart sich. Und das ist auch etwas, was wir in der Bibel schon im Alten Testament sehen, dass das so funktioniert. Dass Männer Gottes, die mit ihm unterwegs waren und plötzlich nochmal eine ganz besondere Offenbarung haben und dann eine Herzensreaktion erfolgt, die vorher vielleicht nicht in diesem Maße da war. Ich brauche nur an Hiob denken. Der Gerechte im Himmel wusste man, er ist gerecht. Und dann hat der Satan die Erlaubnis bekommen, in sein Leben aufzumischen. Und die Klagen und so weiter. Das Hiob-Buch ist ja ein langes Buch, 42 Kapitel. Aber zu guter Letzt tritt Gott selbst auf und offenbart sich. Und dieser Gerechte, Hiob, der sagte, nur vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Das ist jetzt seine Feststellung. Meine Erkenntnis war stückhaft. Ich habe was von dir gehört. Ich habe danach gelebt, gehandelt. Ich habe versucht, gerecht vor dir zu sein, aus eigener Kraft. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und das ist in dem Moment nicht nur das Physische, sondern auch ein echtes inneres Wahrnehmen. Und darum spreche ich mich schuldig, sagt er, und tue Buße in Staub und Asche. Bei Hiob hat das dazu geführt, die Gotteserkenntnis, dass er echt sagte, wow, jetzt muss ich aber auf meine Knie gehen. Ich bin dem heiligen Gott begegnet. Er hatte eine Offenbarung, eine Erkenntnis. Mose hatte den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und er tat es und hatte dann seine Probleme mit diesem Volk. Und das fing schon an dann, als er auf dem Berg war und die Gesetze empfing, die Gebote. Da kam er wieder und wir kennen diese Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und dann war Gott sauer. Und dann kommt es zu einem Gespräch im zweiten Buch Mose, Kapitel 33 und 34 lesen wir, zu einem Gespräch zwischen Gott und Mose. Und irgendwann sagt Mose, Kapitel 33, Vers 18, 2. Mose 33, 18, er aber, also Mose, sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was sagt Gott? Trachtet nach Gottes Erkenntnis. Mose sagt, aus ganzem, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott lässt sich doch tatsächlich drauf ein. So gut das geht. Er sagt, du wirst mich nicht im Ganzen sehen, weil das wird dich niederstrecken. Aber ich werde mich dir offenbaren. Und dann passiert das. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, das ist Kapitel 34, 6, Herr, Herr, Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde und so weiter. Und dann die Reaktion Mose. Und Mose neigte sich schnell zur Erde und betete an. Eine Gotteserkenntnis. Und das ist für mich so, wenn ich darüber rede und nachdenke, so immer so ein Miteinander. Keiner von uns kann aus sich heraus Gott erkennen in seiner Größe. Wir reden gerne über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes, über seine Hilfe. Das ist alles da. Wir haben heute Morgen über seine Güte gesungen. Ja, das ist alles da. Aber Gott ist so groß. Die Bibel sagt, er ist ehrfurchtgebietend. Er ist durchaus auch angsteinflößend. Er ist vollkommen heilig. Und ich sage mir immer selber, es ist so eine große Gnade, dass da nichts mehr ist, dass er mich einlädt zu sich, dass ich Vater sagen darf, dass ich sein Kind sein darf, dieser große, gewaltige Gott. Und wir haben es nötig, dass er sich uns offenbart. Niemand von uns würde ihn erkennen. Wir würden in Finsternis hocken, wenn er sich nicht herabneigen würde und sich offenbaren würde durch sein Wort, durch seinen Geist, wie auch immer. Es gibt viele, viele unterschiedliche Geschichten, wie Gott Menschen begegnet. Aber er tut es, weil er es will. Er will uns in seiner Nähe haben. Er will uns bei sich haben. Er will, dass wir ihn erkennen und ihm auch nachfolgen. Und aus solch einer Erkenntnis entsteht Nachfolge. Ja, letztens war Henk hier und er sagte, vom Ich muss zum Ich will kommen. Ja. Und um das so mit diesem Bild aus Johannes 10 vielleicht nochmal zu sagen, Er ruft. Wir sehen ihn und wir hören seine Stimme. Und die Schafe folgen ihm. Und sein Ziel ist ja, so wenn wir dieses Bild sehen, nicht nur für das Diesseits, sondern es ist ja für das Jenseits. Das Ziel Jesu ist ja, Menschen zurückzuführen zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er möchte uns sammeln und viele, viele mehr. Er möchte uns durch dieses Leben hindurchführen. Er möchte, dass wir uns in unserem Lebensweg nach ihm ausrichten und ihm folgen, bis zum letzten Tag. Er hat eine ewige Weide für uns vorbereitet. Er schaut in das Jenseits, in das Vaterhaus. Dann, wenn unser, wie sagt es der Paulus, unser Zelt mal abgebrochen wird, dann empfangen wir was Neues und dann sind wir bei ihm. Das ist Jesu Ziel. Und dazu ist es nötig, dass wir ihn hören, dass wir ihm vertrauen können, weil wir ihn kennen und dass wir ihm aus diesem Vertrauen folgen. Ich finde das ganz interessant. Ich liebe so durchaus unsere Sprache, die deutsche Sprache. Dieses, wenn wir vom Hören und Folgen reden, dann gibt es im Sprachlichen einen Sinnzusammenhang, der sich entwickelt hat. Das Wort Hören kann man auf ein Wort zurückführen, das heißt Koi, ein aus dem indogermanischen Sprachstamm. Indogermanisch heißt, also alles, was jetzt Europa ist, bis runter nach Indien, dort gibt es in diesem, jetzt kann man zurückführen auf einen Sprachstamm. Die Sprachen, die dort gesprochen werden, kann man zurückführen. Es gab eine grundlegende Sprache. Und dann gab es ein Wort Koi, das habe ich nachgelesen. Ne? Koi, und das hatte so die Bedeutung, hören, wahrnehmen, auf etwas achten. Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich das entwickelt. Und dann kam dann so eine Note rein, besonders im Mittelalter, dass man nicht mehr nur wahrnahm und auf etwas achtete, sondern auf jemanden hörte. Dann plötzlich war dieser Sinnzusammenhang da, wenn man von Hören sprach, auch auf jemanden hören. Also nicht nur rein das Hören, sondern man hörte auf jemanden. Und die Entwicklung ging weiter, gar nicht sehr viel später, wurde daraus dann jemandem hörig sein oder jemandem gehören. Da denken wir schnell so an Leibeigene und vielleicht früher auch Sklaven oder was weiß ich. Und dieses Verständnis kam dann aus diesem Wort hören, das entwickelte sich dann zum Gehören und Hörigsein. Also in einer Abhängigkeit zu jemandem stehen, vielleicht sogar sein Eigentum sein, leibeigen sein. Und daraus, aus dem Wort Gehören, leitet sich das Wort Gehorsam ab. Und wenn du in den Duden schaust, dann findest du ein Synonym, also einen gleichwertigen Begriff zu Gehorsam. Da steht dann Folgsamkeit. Also du kannst sprachlich so einen Bogen schlagen zwischen dem reinen Hören, mit dem Ohr, und dem Sinngehalt, der sich da entwickelt hat, hin zum Folgen. Über die Jahrhunderte hat sich das entwickelt. Hin zur Folgsamkeit. Und wenn ich das so höre, ja, wenn ich jetzt so sage, jemandem gehören, jemandem gehorsam sein, dem Willen einer Autorität untertan sein, das heißt ja Gehorsam, dem Willen einer Autorität untertan sein, dann bin ich ganz schnell bei Jesus. Wir sehen das ja nicht in diesem Bild, das er da beschreibt. Der Hirte, der seine Schafe ruft, die ihm vertrauen, die ihm folgen. Aber der Hirte ist der Eigentümer. Die Schafe gehören dem Hirten. Es ist seins. Er sagt sogar auch in diesem Text, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und wir wissen, wenn wir das übertragen auf seine Gemeinde, er hat uns freigekauft. Er hat den Preis der Sünde bezahlt. Der Sünde-Sold ist der Tod. Er hat diesen Sold bezahlt für uns. Wir sind sein Eigentum. Das ist uns oft ja gar nicht so bewusst, weil wir sagen, ja, ich folge ihm ja freiwillig, ist ja meine Entscheidung. Aber wenn wir zu ihm gekommen sind und Sündenvergebung empfangen haben und Gerechtigkeit und Heiligkeit, was ich vorhin alles gesagt habe, dann hat er den Preis dafür bezahlt. Und lasst uns doch mal ehrlich sein, wenn wir nicht Jesus gehören, dann gehören wir doch nicht uns, wir gehören jemand anderem. Die Bibel ist da ganz klar. Der Herrschaftsbereich, in dem wir uns bewegen, ist entweder der des Teufels und der Sünde oder der Jesu und der Freiheit in Jesus, der Gerechtigkeit in Jesus. Dazwischen gibt es nichts. Er hat uns herausgerettet. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir gehören Jesus. Und er ruft uns in seine Nachfolge. Und im Grunde sagt er uns in diesem Bild, hören, kennen, folgen, wie Nachfolge funktioniert. Drei Dinge müssen zusammenkommen. Drei Dinge. Und elementar ist das Kennen, das Vertrautsein mit Jesus. Wir lesen zum Beispiel von Abraham, Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde. Das ist so ein Satz, den haben wir schon gehört. Ne? Er wurde gehorsam, weil er vertraute. Da ist er diesem Gott begegnet, der zu ihm gesprochen hat. Da hatte er eine Offenbarung. Wie immer das auch ausgesehen hat in seinem Herzen, wissen wir nicht, aber er reagierte mit Vertrauen. Und dieses Vertrauen wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und aus diesem Stand konnte er gehorsam sein und folgen. Und folgen hat sich ausgewirkt in seinem Leben. Er hat mit 100 Jahren noch einen Sohn gezeugt. Er war bereit, diesen Sohn zu opfern, weil er glaubte, dass Gott selbst diesen Toten, dann Sohn, wieder zum Leben erwecken könnte. Da war Vertrauen, ein Kennen. Daraus entstand dieses Gehorsam, dieser Gehorsam. Oder vielleicht habt ihr schon mal so gelesen, als Jesus seine Jünger sammelte, ne? Nur mal hier zwei Beispiele. Matthäus 4, Vers 20. Simon und Andreas werden von Jesus angesprochen. Als nun Jesus am Galiläischen See entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Und so weiter, die warfen Netze aus. Und er sprach zu ihnen, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, sofort verließen sie das Schiff und ihren Vater und verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm. Haben wir noch eine? Ja. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Mal ganz ehrlich. Ihr habt das sicherlich auch schon gelesen. Ne? Haben die einen an der Schüssel gehabt? Was ist denn da abgelaufen? Habt ihr euch schon mal gefragt, was da abgelaufen ist? Da kommt ein Wildfremder, ja, vielleicht haben sie ihn ja schon mal vom Namen gehört, und der sagt, jetzt lass mal alles stehen und liegen und folge mir nach. Ich bin jetzt dein Lehrer und Meister. Die lassen alles stehen und liegen und folgen nach. Der Petrus, der war verheiratet. Oder der Simon, ja? Und ist dann mit Jesus auf den Weg gegangen. Folge mir. Was ist da passiert? Das sind so Dinge, da sage ich mir, in dem Moment muss etwas an Erkenntnis in den Herzen dieser Männer gewesen sein, das ihnen das leicht machte, freiwillig zu folgen. Da war sicherlich keine Hypnose im Spiel. Simon, Peter, schau mir in die Augen. Glaube ich nicht. Ja, da war was im Herzen. Jesus hat eine Offenbarung geschenkt. Autorität, wie auch immer. Auf jeden Fall war da was im Herzen, sodass sie ihm folgen konnten. Und ich denke, manchmal mag das heutzutage auch noch so passieren, dass Menschen eine auslösende Begegnung haben mit Jesus. Ich denke so an Traumbegegnungen, besonders bei Muslimen, die von Jesus träumen und plötzlich ändert sich das ganze Leben. Und sie sind bereit, in ihrer Jesusfeindlichen Umgebung ihm nachzufolgen. Aber ich glaube, das ist nicht so häufig. Das ist eher die Ausnahme nach meinem Dafürhalten. Ich erlebe das eben oft ganz anders. Aber Jesus ruft und sie folgen ihm aus freiem Herzen. Jesus ist kein Despot. Er möchte, dass wir ihm folgen, weil wir ihn erkennen. Er möchte, dass wir ihn erkennen. Und dann ist natürlich so die Frage, warum folgen wir überhaupt? Warum folgst du Jesus? Es gibt ja unterschiedliche Motivationslagen. Es gibt ja so das, was von innen kommt, wo mein Herz mich treibt, und es gibt das, was von außen auf mich zukommt, wo das dann mich treibt, Dinge zu tun, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht will. Ja? Wenn du in deinem Umfeld alte Eltern hast und es passiert irgendwas und du hast dir für deinen Tag was ganz anderes vorgenommen und jetzt musst du aber ran, du musst alles über den Haufen schmeißen und dann ist das vielleicht nicht das, was du in dem Moment so ganz von Herzen tust. Ja, klar, du liebst deine Eltern, aber du tust es in dem Moment vielleicht mit Widerwillen, weil du etwas anderes vorhattest. Aber wenn du etwas von Herzen tust und der größte Motor ist immer die Liebe, dann fällt es dir leicht. Dann hast du die Kraft. Dann hast du die Willigkeit. Dann gehst du. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Nicht aus Gesetzlichkeit. Nicht, weil Menschen dir was sagen und du menschengefällig bist. Und auch nicht aus Furcht vor der Hölle. Ja. Ich glaube, dass das vielen so geht, dass Menschen zu Jesus kommen, weil sie erkennen, es gibt mal ein Gericht, es gibt mal eine Scheidung zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die nicht zu Gott gehören. Und die, die nicht zu Gott gehören, in der Hölle landen. Ich habe das so erlebt. Ich bin aus diesem Grund zum Glauben gekommen. Ich habe in meinem nächsten Umfeld erlebt, welche Auswirkungen es hat, wenn sich Menschen auf Okkultismus einlassen, Geistwesen rufen, Boshafte. Ich war damals schon etwas mit der Bibel unterwegs und für mich war das so klar, was ich da sah und erlebte. Ich konnte für mich ganz klar sagen, das ist nichts Psychisches. Da sind Geistwesen am Werk. Und die Bibel nennt diese Geistwesen Dämonen. Und mir war klar, es gibt den Teufel. Und dann habe ich Kontakt zu Christen gesucht und dann habe ich das Evangelium gehört und ich habe mich für Jesus entschieden, weil ich nicht in die Hölle wollte, aus Furcht. Und dann war ich durch die Tür gegangen, wie ich das vorhin geschrieben habe. Und ich bin nicht dabei stehen geblieben. Ich gehe jetzt seit 37 Jahren, fast 38 Jahren mit dem Herrn. Meine Motivation, zu ihm zu kommen, bei ihm zu sein, ist nicht mehr Furcht vor der Hölle. Das ist zur Ruhe gekommen. Ich habe Frieden. Ich habe ihn in diesen Jahren kennengelernt. Ich weiß, dass er mein Vater ist. Ich weiß, dass er gütig ist. Ich weiß, dass er einen guten Weg für mich hat. Dass er mit mir ist. Dass er mich liebt. Dass er mich versorgt. Dass er mich trägt. Ich weiß aber auch, dass er mich ausgerüstet hat. mir Gaben gegeben hat, dass er möchte, dass ich darin diene. Jesus sagt, wenn du mir dienen willst, dann folge mir nach. Johannes 12, Vers 26. Und derjenige, der das tut, der wird eines Tages Ehre von Gott empfangen. Aber Jesus sagt ganz klar, nicht nur das gerecht sein, nicht nur das Vater kennenlernen, sondern auch mir dienen. Ich baue hier ein Königreich. Jeder hat was empfangen. Und meine Motivation ist, das zu tun, weil ich Gott erkenne, meinen Vater. Weil es mir so groß im Herzen ist, was Jesus für mich getan hat am Kreuz von Golgatha. Er hat sein Leben für mich gelassen. Er ist mir zur Tür geworden, auf die ewige Weide zu kommen. Ewiges Leben zu empfangen. Er ist mein guter Hirte. Und das hat manchmal einen echt hohen Preis. Manchmal fordert uns das heraus, ihm nachzufolgen. Und das ist Jesus auch ganz klar. Er sagt, Matthäus 10, spricht er über die Nachfolge und über Verfolgung. Und er sagt so, ich bin, spricht davon, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und so weiter. Ich bin nicht gekommen, um den Menschen mit seinem Vater zu entzwei und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Ich muss vorher einschalten. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Menschen mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Nachfolge, Jesus hören, kennen und folgen ist nicht leicht. Und wenn wir sowas hören, dann wird eigentlich klar, dann kann ich, wenn es schwierig wird, Jesus nachzufolgen, dann kann ich das nur, wenn ich die Kraft dazu habe, aus dem Vertrauen und aus der Erkenntnis von ihm. Wenn ich weiß, wer er ist, wem ich folge. Nur dann geht das. Es geht nicht aus eigener Kraft. Ich weiß von einer Frau, die war jung verheiratet, hatte ein kleines Kind und war mit dem zweiten Kind schwanger. Und sie fand zu Jesus und liebte Jesus. Und irgendwann sagte der Mann, du, ich oder Jesus, entscheide dich. Und sie hat sich entschieden. Die Ehe brach auseinander. Ja, so ist das. Mein Leben hat sich verändert. Bei mir war es nicht so dramatisch, aber ich habe meinen gesamten Freundeskreis damals verloren. Oder Kumpelkreis, Biertrinkerkumpelkreis. Da wurde ich verspottet dann zu guter Letzt. Und ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Ich bin auf einem anderen Weg. Ich muss hier eine Trennung vollführen. Und der eine erlebt das so und der andere erlebt das so in einer Intensität, die manche gar nicht ertragen können. Und für manche ist es halt nicht so herausfordernd. Aber wenn ich jetzt bei den Muslimen bleibe, wenn die Angst um ihr Leben haben müssen, wenn sie sich offenbaren und dann vielleicht sogar fliehen. Es gibt Situationen, die sind nicht leicht. Aber Jesus sagt uns auch, dass wir uns da nicht fürchten sollen. Und dass das halt zu den Kosten gehört, die wir überschlagen müssen, wenn wir ihm folgen wollen. Aber er verheißt uns auch das Wunderbare, was er für uns bereithält, wenn wir in dieser Nachfolge stehen. Angefangen bei dem, was wir heute im Bibeltext haben, dass wir Führung von ihm empfangen, Rat und Leitung, dass wir seine Stimme hören können, dass wir wissen können, er ist da, ist diesen Frieden im Herzen zu haben, zu erleben, dass er da ist. Er sagt, wer das tut, was er sagt, der ist einfach weise. Er ist wie jemand, der sein Haus auf einem festen Fundament baut. Er sagt weiter, wer ihm nachfolgt, der wird nicht im Finstern wohnen. Dein Leben wird klar sein, es wird hell sein, Es wird, wie soll ich das sagen, ausgeleuchtet sein. Ein klarer Weg. Nicht Trübsinn und Orientierungslosigkeit. Wohin gehöre ich? Wie sieht mein Lebensweg aus? Eine klare Perspektive bis hin in die Ewigkeit. Und er wird sich ihm offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Wer seine Gebote hat und hält und ihn liebt, dem wird sich Jesus offenbaren. Und zu guter Letzt der umfangreiche Segen, was ich vorhin schon sagte, mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sein, die im Himmel zur Verfügung stehen. Und dazu gehört für mich im Grunde auch das, was im Alten Testament an Segensverheißungen da ist. Und das erlebe ich in meinem Leben. Seitdem ich mit dem Herrn gehe, bin ich gesegnet in allen Bereichen meines Lebens. Lasst uns den Herrn hören. Lasst uns danach trachten, ihn zu erkennen. Lasst uns ihn ernst nehmen und ihm folgen. Er hat einen guten Weg für uns. Amen. Amen. Vater, und ich danke dir, dass du dich offenbarst und dass du uns das so klar gemacht hast, Herr. Und ich danke dir für deinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Und ich befehle uns dir an, Herr, uns alle, Herr, dass wir deine Stimme hören, dass wir dich mehr erkennen können, dass du dich uns offenbarst, dass du uns nahe kommst, Herr, und wir uns dir nahen können. Und dass du uns Gnade schenkst, Herr, dir zu folgen, Herr. Amen.